Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen am vierten Sonntag im Corona-Modus zu einer neuen Ausgabe unseres Podcast-Tagebuchs. Es ist ein Sonntag, der vielleicht ein bisschen mehr schmerzt als die vergangenen. Erstens, weil vermutlich den meisten zwischendurch immer wieder mal die Decke auf den Kopf fällt. Und zweitens, weil viele von uns jetzt eigentlich auf Reisen in den Osterferien sein wollten oder zumindest am Ostersonntag gern ihre Eltern und Großeltern besucht hätten. Jedenfalls aber die Ferien eher nicht so gern wieder zu Hause verbringen wollten. Aber so ist es jetzt nun einmal. Wir müssen da durch. Auch an uns Medien geht die neue Lage nicht spurlos vorüber. Wir in der Presse merken etwa, dass der Informationsbedarf vieler Menschen gestiegen ist, aber auch die Fragen und Zweifel und das Mitteilungsbedürfnis. Unsere Zugriffe steigen, die Abo-Anfragen auch. Das ist ja grundsätzlich etwas, was uns sehr freut. Viele E-Mails und Kommentare erreichen uns, zum Teil auch mit empörten Zwischenrufen und Unverständnis für die als alternativlos dargestellten Maßnahmen der Regierung, die wir, so die Meinung mancher Leser, zu stark oder zu wenig hinterfragen und zu wenig kritisieren. Da habe ich mir gedacht, ich frage den Chefredakteur der Presse, Rainer Nowak, ob er nicht Lust hat, an diesem Sonntag in einer Spezialausgabe unseres Podcasts einige der Fragen, die wir aktuell besonders häufig hören, zu beantworten und dabei auch ein paar Dinge klarzustellen. So sagt er also in unserem Gespräch, wir wollen nicht die Welt verbessern und wir sind nicht dazu da, das Coronavirus zu bekämpfen. Das sollen andere machen. Wir versuchen nur das darzustellen, von dem wir glauben, dass es der Wahrheit am nächsten kommt und die Realität abzubilden. Hört jetzt, was er sonst noch sagt. Lieber Rainer, die dritte Woche im Corona-Modus ist vorbei, die vierte beginnt und die ist sogar eine ganz klassische Ferienwoche, eine Osterwoche. Wir merken als Zeitung auch, dass uns immer mehr Menschen schreiben, wahrscheinlich auch, weil sie mehr Zeit haben. Wir kriegen mehr Leserbriefe, wir kriegen mehr Post. Also nicht nur wir als Zeitung, auch du als Chefredakteur wirst direkt gefragt, welche Fragen hast du denn zuletzt am häufigsten gehört?
Naja, ich glaube, es sind so Phasen. Es war die Phase der Schockstarre und der Selbstdisziplinierung. Dann war die zweite Woche eine Phase der Nachdenklichkeit und vielleicht auch eine Reflexion, was da eigentlich passiert ist und dass da Dinge passiert sind oder gerade passieren, die man vor kurzem nie für möglich gehalten hat. Und die dritte Phase ist jetzt so eine Art Frustration, Unzufriedenheit, Dünnhäutigkeit, obwohl es erst Woche 3 bis Woche 4 ist. Und das ja immer so lange eigentlich auch angekündigt war, dass es dieses eine Monat dauern wird und brauchen wird bis zu Ostern und bis nach Ostern. Und dennoch ist natürlich jetzt eine nennen wir es Unzufriedenheit da. Und die Leute haben zum Glück viel Zeit zu lesen, zu googeln und über die Wochen wurden viele zu deklarierten Experten oder haben sich eingelesen oder Dinge gefunden. Und das ist ja das Schöne und Gefährliche zugleich. Man findet ja alles im Netz von sogenannten Wissenschaftlern, die uns erklären, wir sollten alle ganz normal weiterleben und es würde gar nichts passieren, bis zu solchen, die meinen, diese Maßnahmen sind völlig zahnlos und viel zu wenig. Und da versucht man als Journalist, versuchen wir als Zeitung, eine vernünftige Mitte zu finden.
Jetzt fragen uns
die Frage war, die Frage, ja. Ich habe die Frage nicht beantwortet, wie in schlimmster Politikermanier. Die Frage ist, die wir am häufigsten bekommen, ist, warum wir etwas Bestimmtes abdrucken und bestimmte Dinge nicht. Wie wir da kuratieren, wie wir da vorgehen, wie wir da auswählen. Und es gibt da manche E-Mails, die beziehen sich auf ein und dasselbe Interview, die lauten, es ist völlig unverantwortungs- oder verantwortungslos, sowas abzudrucken, weil es implizieren würde, dass wir einen höheren Blutzoll in Kauf nehmen. Und dann gibt es zum selben Interview wieder die Ansicht, das ist viel zu sachte und wir sollten doch endlich einmal schreiben, dass diese gesamten Maßnahmen von Sebastian Kurz völlig überzogen sind.
Was auch sehr oft kommt, ist die Frage, wie wir in dem Dickicht eben an Themen überhaupt zu unseren Gesprächspartnern kommen, überhaupt zu, also jetzt abseits der Politik natürlich, zu Virologen, zu Experten und so weiter kommen und woher wir überhaupt wissen, eben ob das vertrauenswürdige Experten sind oder nicht.
Ja, das prüfen wir, wie wir alles immer prüfen. Wir schauen uns die Lebensläufe an, wir schauen uns den Rekord an einer Person, was sie gesagt hat, was sie gesprochen hat, was sie wissenschaftlich bisher geleistet hat. Und wir gehen schon auch nach der Plausibilität vor. Also es herrscht da draußen ja auch von manchen die vertretene Ansicht, Ex-Chefredakteuren und anderen, man muss jetzt unbedingt nur noch Dinge bringen, die zu 100%, also völlig dem widersprechen, was alle anderen schreiben, so nach dem Motto, Hitler hatte ja vielleicht doch recht. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, wenn man an der Ampel, die rot ist, stehen bleibt, dann kann man zwar schreien, ah, alles Deppen, die bei rot stehen bleiben, und werden wohl auch Deppen dabei sein, die bei rot stehen bleiben. Aber ich würde trotzdem bei rot nicht gehen und in ein Auto laufen.
Einer der Vorwürfe, der kommt gegenüber nicht nur uns, aber auch unserer Zeitung, auch dir, dass wir vielleicht hier und da zu regierungsnah agieren, zu regierungsnah schreiben oder zu wenig kritisch distanziert sind. Was entgegnest du diesen Menschen?
Wir üben da Kritik, wo Kritik notwendig ist. Wenn wie in den vergangenen Tagen eine Zahlenkakophonie einsetzt zwischen Gesundheitsministerium und anderen Stellen, oder wenn der Bundeskanzler und sein Gesundheitsminister Good Cop und Bad Cop in eher schlechter Rollenverteilung und auch in nicht wahnsinnig glaubwürdigen Rollen beide plötzlich spielen, dann sagen wir das. Wenn Dinge wie in Tirol passiert sind, dann sind wir, zumindest sage ich das als Tiroler, nicht landesregierungshörig oder nahe, sondern sehr kritisch. Da waren wir, glaube ich, federführend in der Debatte. Also ich sehe den Vorwurf, verstehe ich nicht, einen Politiker zu kritisieren, weil er Politiker ist und weil man glaubt, als Journalist, man muss einfach immer nur diese Gegnerpose, Oppositionspose einnehmen. Das finde ich ein bisschen kindisch.
Aber jetzt vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern sagen, wie wir mit der Regierung, dem Kanzler, mit den Ministern, die betroffen sind, überhaupt kommunizieren. Also nicht nur im ORF sind die Herrschaften ständig zu sehen, sondern der Austausch ist natürlich auch ein bisschen höher, größer geworden. Aber wie?
Ja, in so Krisensituationen gibt es natürlich dann eigene Formen oder Modi der Kommunikation. Und ich habe schon gehört, dass andere Journalisten, deren Medien, was ich jetzt nicht beurteilen will, offenbar nicht die Relevanz laut Ansicht der Regierung haben oder schon, keine Ahnung, dass die halt nicht bei bestimmten Gesprächen dabei sind und deswegen natürlich mit Schaum vor dem Mund reagieren. Ich kann das verstehen, diese persönliche Zurechtweisung ist manchmal immer schwierig auszuhalten oder nicht Beachtung. Aber ich denke, es ist formeller als sonst. Es gibt ganz unterschiedliche Runden von Hintergrundgesprächen, die natürlich über Video Calls funktionieren. Ich glaube, da sind fast alle schon, alle Chefredakteure von fast allen relevanten Medien in dem Land dabei. Nicht auf einmal, sondern in verschiedenen Runden. Und das ist sehr, sehr förmlich und sehr, sehr sachlich und sehr zurückhaltend. Und da erfahren wir leider oder Gott sei Dank keine Staatsgeheimnisse, sondern immer so einen Überblick. Mitunter bekommen wir eine Voraussicht kurzfristig, was passieren wird oder was die Optionen sind. Aber wenige Zeit später werden die dann oder immer eigentlich auch veröffentlicht. Das ist in Krisenzeiten schon öfter so gewesen. Im Gegenteil, 2008 in der Krisenzeit, der Wirtschaftskrise, war das zum Beispiel nicht so der Fall. Da hat Kanzler Faymann damals nur weniger Kontakt mit Journalisten, weniger erklärt, was dazu vermutlich dann irgendwie auch dazu geführt hat, dass dann auch Chefredakteure irgendwie ihre völliges Unverständnis geäußert haben und die Verunsicherung halt vergrößert haben. Wir werden informiert über Maßnahmen und über Möglichkeiten, also dass es Pläne gibt, wie das Land an den Neustart geht, das wissen wir zurzeit, aber das wird auch, wenn man genauer hinhört und genauer liest, natürlich auch bereits kommuniziert.
Ich wollte gerade sagen, gerade jetzt ist sozusagen die erste Welle angelaufen, dass der Herr Kugler vor allem sagt, man soll das Land langsam auf eine Rückkehr vorbereiten. Aber erst nächste Woche, also in der Osterwoche, hast du da schon ein bisschen einen Fahrplan, was da ungefähr kommen kann und wann diese Erleichterungen dann wirklich zu tragen kommen?
Das ist jetzt ein ganz guter Beweis, dass das, was ich gesagt habe, stimmt. Nein, leider. Der Herr Kogler weiß mehr als ich. Zumindest hoffe ich das. Einzige, was ich weiß, ist, dass es nach Ostern konkrete Pläne gibt. Eine Art Stufenplan, beginnend beim Einzelhandel wieder zu starten, damit der wieder in Schwung kommt, damit die Menschen auch Besorgungen, die nicht nur Lebensmittel und Toilettpapier und Medikamente umfassen, wieder tun und machen und denen nachkommen können. Da gibt es, glaube ich, ein System, das jetzt erprobt wird mit den Supermärkten, mit den Masken. Die Maskenpflicht in Supermärkten hat ja unter anderem auch diesen Sinn und Zweck, dass die Menschen sich daran gewöhnen und dass das verteilt wird. Aber wie gesagt, also ich tue mir bei diesen Themen und bei der Kommunikation nicht so schwer. Oder ich finde das jetzt auch kein demokratiepolitisch bedenkliches Zeichen. Ich sehe andere Dinge schwieriger oder problematischer. Das Gesetz, auf dem vieles beruht, nämlich dass der Gesundheitsminister und die Regierung solche unglaublichen Kompetenzen hat, dieses alte Epidemiengesetz, denke ich, gehört nach der Krise modernisiert und aktualisiert. Es wusste keiner oder die wenigsten wussten, dass es überhaupt existiert und was da für Möglichkeiten drinnen sind für Kompetenzen. Ich denke, das ist einfach ein Problem. Sowas muss man diskutieren und einmal klarstellen und vergemeinschaften. Oder aber, was passiert jetzt mit dem Mietgesetz? Da bin ich mir nicht sicher, ob das ein gutes Signal ist, zu sagen, naja, jeder darf jetzt in den nächsten Monaten nicht gekündigt werden, egal ob er seine Miete zahlen kann oder nicht. Naja, warum soll ich dann eigentlich nicht die Miete dann überhaupt noch zahlen, werden sich vielleicht die einen oder anderen denken, in dieser Phase, wenn ich eh nicht gekündigt werden kann, selbst wenn ich das Geld hätte. Also da werden schon in Rechte bestehende Verträge recht schnell eingegriffen, die meinem Standard von Rechtssicherheit entsprechen und wo ich mir nicht sicher bin, ob das beim einen oder anderen Mal einfach übers Ziel geschossen wird.
Was dazu passt vielleicht, ist, dass eben genau die Dinge, die du gerade erwähnt hast, dazu führen, dass es sich so eine Gemengelage aufgetan hat zwischen den einen, die sagen, die Regierung macht das Falsche, und den anderen, nein, die Regierung war zu spät dran. Also es ist sozusagen, man kann es eigentlich niemandem recht machen.
Es ist auch nicht unsere Aufgabe, etwas jemandem recht zu machen. Wir wollen es weder der Regierung recht machen, noch jedem Leser mit einer politischen Theorie. Es ist unsere Zeit, das darzustellen, von dem wir glauben, dass es der Wahrheit am nächsten kommt und dass es da die Realität abbildet. Ich will auch nicht die Welt verbessern. Ich bin jetzt auch nicht dafür da, den Coronavirus zu bekämpfen. Das ist die Aufgabe des Gesundheitsministers und von Ärzten und Pflegern, übrigens, von denen ich wirklich meinen Hut ziehe und von denen ich unglaubliche Hochachtung habe. Ja, also gibt ja immer Ärzte-Debatten, wo wir bei Ärzten ganz anders reden und sprechen. Ich glaube, in dieser Phase brauchen wir sie so dringend wie kaum einen anderen Beruf. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das Augenmaß nicht verliert, ja? Auch als Journalist nicht. Was ist die Realität? Was passiert? Wenn zu wenig Masken in Spitälern sind, dann werden wir, und das tun wir gerade, aufschreien und sagen, das geht so nicht. Und das ist ein Wahnsinn und da gibt es Versäumnisse. Und da hätte man auf eine solche Krise vorbereitet sein müssen. Das werden wir in Zukunft lernen müssen.
Apropos Masken, wie geht denn eigentlich die Presse mit dem Coronavirus um und was für Maßnahmen haben wir hier im Haus umgesetzt? Wie hat sich dein Alltag verändert, ganz konkret?
Manche sagen, hat sich eh kaum verändert, weil ich bin viel zu selten in der Redaktion.
Nur ist da jetzt auch niemand mehr, der das beobachtet.
Stimmt, und zu wenig nah am Geschehen. Aber ich habe immer ein bisschen ein Problem damit, wenn Journalisten schreiben, unter welchen Bedingungen sie arbeiten und was das alles für ein unglaubliches Abenteuer und wie unfassbar das alles ist und damit seitenweise oder TV-Beiträge füllen. Wir machen in Wahrheit nur unseren Job unter anderen Bedingungen. Es ist nicht vergleichbar mit der berühmten Supermarktkassiererin, die einen neuen Stellenwert zurechtbekommen hat in dieser Krise, zu den Ärzten, den Pflegern, vielen anderen Berufen, die jetzt Unglaubliches leisten. Und wir machen das, was wir immer machen. Wir recherchieren, schreiben und berichten, kommentieren mitunter und tun das jetzt von zu Hause. Und wir fungieren da ja eh immer, wie Anna-Maria Wallner weiß, ein bisschen wie eine Mischung aus das Apollo 13-Team beziehungsweise wie die israelische Armee. Wir kämpfen mit dem oder wir schreiben mit dem, was wir zur Verfügung haben und sind, glaube ich, Weltmeister im Improvisieren. Wir hatten keinen achtstufigen Krisenplan. Wir hatten keine Krisenbeauftragten, der mit einer SWAT-Einheit-Kommando durch die Redaktion gegangen ist. Wir haben auch nicht neun Teams gebildet, die untereinander nämlich in Krisen-Newsrooms sitzen und sich dort selbst versorgen und wenn sie angesteckt werden, von anderen abgelöst werden. Dafür haben wir schlichtweg die Menschen und Kollegen nicht, dass wir das tun könnten, sondern wir arbeiten dezentral und kaum einer ist hier.
Und wie du richtig gesagt hast, wir arbeiten ja wirklich nicht an medizinischen Beruf. Wir haben keine Hochrisikobereiche, die wir hier bearbeiten müssen. Also insofern ist die.
Ja, wobei ich glaube, es wäre blöd, wenn die Presse ausfällt und das würde ich ungern haben in dem Land. Denn ich denke, dass die Presse da zurzeit einen sehr guten Job macht und dass wir einen guten Job machen. Wir bekommen ja auch von den Abonnenten recht. Wir haben digital viele tausend Abonnenten dazu gewonnen, was wir kaum für möglich halten. Das ist ein Beweis für die Qualität der Kollegen und ihrer Berichte wie Köxel Baltasch und vielen anderen, die da einfach zurzeit Unglaubliches leisten.
Deswegen ist auch die nächste Frage passend. Vielleicht, es ist schon auch so, dass die Folgen dieser Krise natürlich auch an uns nicht spurlos vorübergehen wird. Wie schlimm trifft diese Krise Medien und was hat auch vor allem die Presse zu erwarten? Welche Konsequenzen hat das für uns?
Wir verlieren in diesen Monaten massiv an Anzeigenerlösen. Das steht außer Frage. Das ist eine enorme Summe, die wir da leisten. Deswegen sind auch viele Kollegen Kurzarbeit.
Kannst du da sagen, gegangen. Wie viele ungefähr?
Ja, ein großer Teil unseres gesamten Verlags betrifft das. Nicht alle gleich, weil wir natürlich manche Kollegen wie im Sport mangels Dinge, über die sie schreiben und berichten können, jetzt da solidarisch die Kurzarbeit angetreten haben, während andere wie unsere Medizin- und Wissenschaftskollegen das bitte nicht tun sollten. Deswegen ist es unterschiedlich und nicht über mit dem Rasenmäher entschieden worden, aber prinzipiell trifft uns auch die Kurzarbeit und das ist ja eine Möglichkeit, dass man ohne Kündigungen auskommt. Was positiv ist, und sie ist ja mittlerweile ein österreichischer Politik-Exportschlager, wenn man so möchte, die Kurzarbeit. Amerika kennt das nicht. In manchen osteuropäischen Ländern heißt das Kurzarbeit, nein, nicht wegen dem Bundeskanzler, sondern der Kürze der Zeit, und die benennen das auf Deutsch, weil sie keinen eigenen Ausdruck dafür haben. Also das zeigt schon, dass da alles eine ernste Situation für uns Medien ist. Es gibt zwar jetzt, oder dankenswerterweise von der Regierung eine Initiative, eine außerordentliche Pressekrisenförderung zu beschließen, die aber an die Druckauflage gekoppelt ist und damit die Qualitätszeitungen natürlich weit weniger entlastet als die großen Boulevardzeitungen in Österreich, die Krone und Heute, die natürlich da viel, viel mehr bekommen. Aber wie gesagt, ich werde nie jemand sein, der sagt, ich hätte bitte gerne mehr Geld vom Staat. Wir sind dankbar, nehmen zur Kenntnis, wo die Prioritäten sind. Und nochmal, ich freue mich über jede, so wie sich der Arzt zurzeit über jede Maßnahme freut, und sei sie noch so absurd, um die Ansteckungsgefahr zu verringern, freue ich mich als Chefredakteur, vor allem auch als Herausgeber, über jeden Cent, den wir zurzeit bekommen, um unsere Zeitung jeden Tag so herauszubringen und digital rund um die Uhr liefern zu können.
Stichwort digital ist ein gutes Stichwort. Das können wir vielleicht hier an dieser Stelle schon auch erzählen und erwähnen, dass wir seit einigen Jahren, wie ja gute, treue Leser und Leserinnen von uns wissen, auch ein digitales Abo haben. Und das erfreut sich eigentlich gerade große Beliebtheit, oder?
Ja, das funktioniert sehr gut. Unsere Premium-Abonnements, also wir halten jetzt bei 28.000 Digital-Abonnenten. Das ist da zwar nicht absolut, aber es ist auch bei den absoluten Zahlen sind wir unter den Top 3 in Österreich. Und im prozentuellen Anteil aller Abos sind wir mit unseren Digital-Abos bei weitem die Spitze in ganz Österreich. Das ist auch der Lohn für gute journalistische Arbeit, aber eben auch, weil wir diese Entscheidung sehr früh getroffen haben, um uns unabhängiger vom Anzeigenmarkt zu machen und uns auch dem Grundsatz folgend, wir verschenken nicht das, was wir arbeiten und was wir leisten, nämlich Journalismus, Qualitätsjournalismus. Keine andere Branche dieser Welt kommt auf die Idee, ihr Produkt zu verschenken. Wir Journalisten haben das eine Zeit lang gemacht. Das war ein Fehler. Wir haben ihn zumindest im Gegensatz zu anderen versucht zu revidieren.
Zum Schluss noch eine positive Frage, was du schon ein bisschen erwähnt hast, ist, es ist interessant zu beobachten, wie viel oder schön zu sehen, wie viele Leser und Leserinnen uns schreiben, ganz unvermittelt einfach so an die Redaktion, ja, mit einem Dank, weil sie sich gut informiert fühlen.
Wir haben natürlich trotz aller kritischer Stimmen, vor allem, muss ich ganz offen sagen, interessanterweise sind es oft Männer, die zum Teil in die Risikogruppe von Corona fallen, also 70 plus, ich sage das jetzt ungern, die uns dann kritisieren, diese Maßnahmen irgendwie zumindest anfänglich sehr, also auch gut zu heißen oder positiv zu beurteilen. Das eine und das andere ist unglaublich, wie viel positives Echo wir zurzeit haben. Also ich kann mich nicht erinnern, eine Phase, in der wir so viel positive Dankesworte haben, und ich würde das gerne an dieser Stelle einfach bedanken dafür, dass uns so viele Leser und User die Treue halten und uns weiter arbeiten lassen und uns helfen. Wir nehmen das mit großer Demut, so viele positive Reaktionen, und wenn ich dann zum ersten Mal wieder seit langem positive Postings über mich selber lese, bin ich fast überrascht, aber das wird sich schon wieder ändern.
Danke vielmals für deine Antworten.
Ich danke Ihnen.
Ja, diesen Dank des Chefredakteurs möchte ich hier gleich noch einmal im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der Presse aufnehmen und laut aussprechen. Es tut immer gut zu wissen, dass es da draußen oder aktuell eher drinnen in den vier Wänden von euch Menschen gibt, die unsere Arbeit als Redaktion schätzen. Und jetzt tut es uns allen noch ein bisschen mehr gut. Also vielen Dank allen Leserinnen und Lesern, allen Abonnentinnen und Abonnenten, egal ob Print oder Premium, und allen, die uns zuletzt so herzerwärmende und motivierende Briefe geschrieben haben. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an die wachsende Podcast-Hörerinnenschaft hier. Wir freuen uns über jede und jeden von euch. verabschiede mich heute also mit einer positiven Grundstimmung und sage, haltet durch, wir schaffen das. Erzählt gerne anderen von diesem Podcast und kommt gut in die Karwoche, in der wir übrigens auch wieder ein paar Folgen für euch vorbereitet haben. Wir haben uns ein paar spannende Gäste und Themen überlegt, das heißt, bleibt dabei bei den Corona Diaries. Adieu!